Hey Leute, was geht? Hier ist Marcel Ani, der Bad Day of Professional Wrestling. Gebt euch den Podcast.
Catch Club.
Catch Club.
Oh my God!
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Nonstop Impact hier im Catch Club. Aber wie so oft und wie eigentlich immer bin ich nicht alleine hier. Ich habe den Mann an meiner Seite, dessen Introductions für die da länger sind als jedes Squash-Match kombiniert. Es ist der Drew.
Hallo.
Und es ist der Typ, der immer so lange introduced wird, dass eigentlich schon alle den Podcast ausmachen und gehen. Lieber anfangen, sich ein schönes Schnitzel zu braten, schön Pommes dazu auch noch selber machen, weißt du, frisch aufs Feld gehen, die Kartoffeln ernten. Zurück nach Hause, die schälen, in Form schneiden. Es ist der Dieter.
Wunderschönen guten Tag. Lecker Schnitzel, mache ich gleich noch nach der Aufnahme.
Ja, deswegen kam mir das wahrscheinlich auch so in den Kopf rein.
Ah, herrlich.
Ich habe auch überlegt, ob ich es noch länger ziehe, aber mir fiel dann irgendwann selber einfach nichts mehr ein. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden zu einer Selbsthilfe-Therapiestunde zu Rebellion. Wollen wir direkt reinstarten oder möchtet ihr noch irgendetwas loswerden?
Ich wollte vorhin was loswerden, aber ich habe vergessen, was ich loswerden wollte.
Und dann also, warst du auf dem Klo.
Also lass starten.
Ja, dann wollen wir euch mal erzählen, warum die Good Brothers unter anderem in Rente gehen sollten. Aber wir fangen mit einem der besten Matches, wie ich finde. Des Abends an, nämlich dem Freeway Dance um den X-Division-Title. Josh Alexander ist nämlich neuer Champion. Er hat Ace Austin und TJP besiegt. Lieber Drew, erzähl uns was drüber.
Ja, erstmal finde ich das sehr schön, dass du direkt erwähnt hast, dass es mit eines der besten Matches des Abends war. Ich würde sogar fast sagen, es war das zweitbeste des Abends.
Ja.
Hat mir ganz gut eigentlich gefallen. Es war, obwohl Josh Alexander dabei ist, der jetzt ja nicht so der in Anführungszeichen typische X-Division-Wrestler ist, doch sehr Spaß gemacht. Ich finde, man hat trotzdem diesen X-Division-Vibe halt voll gespürt in dem Match halt, ne? Relativ viel schnelle Aktionen, viel hin und her. Das ist das, was für mich, also wenn ich an X-Division denke, dann denke ich an sowas halt. Waren ein paar coole Sachen dabei, wie diese, wie zum Beispiel diese Double-Submissions. Da war, glaube ich, ich glaube, Josh Alexander hatte Ace Austin im Ankle Lock und TJP gleichzeitig Josh Alexander im Octopus Stretch. Oder irgendwie sowas. Das war ganz cool und wie gesagt, so vom Hin und Her fand ich das eigentlich echt nice. Coole Fast-Pace-Action. Und ich habe mich mega gefreut für Josh Alexander. Das finde ich richtig geil. Ich mag den Typen ja sowieso sehr, sehr gerne. Und von daher fand ich das richtig nice, dass der Typ hier abgeräumt hat mit dem X-Title.
Ja, also ich steig einfach mal ein, wie du sagte. Klar, also du sagst, es ist nicht so das typische X-Division-Mensch, also Alexander, aber es heißt ja auch immer in der X-Division, there's about no limits. Und das beschreibt es halt super und das Match gefiel mir halt auch wunderbar.
Genau, ganz kurz, was du sagst, Alexander. Ich finde, er passt in diese X-Division dadurch so gut rein, weil er eigentlich da nicht reinpasst. Also,
aber das macht doch die X-Division aus.
Genau, weil obwohl es ja heißt, wie du sagst, ne, it's not about weight limits, it's about no limits, gibt es ja eine gewisse Vorstellung, wie die X-Division eigentlich läuft. Eigentlich ist ja die X-Division immer das gewesen, so für die schnellen Wrestler, für die Spot-Wrestler, für die High-Flyer.
Und für Samoa Joe.
Und für Samoa Joe, richtig. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber im größten Fall ist das natürlich das gewesen, wofür die X-Division stand. Und deswegen finde ich, dass jemand wie Josh Alexander eigentlich als Kontrast da ganz cool reinpasst, weil er halt das natürlich nicht ist. Aber dass dann wieder diesen X-Division-Vibe halt gibt, ne, dass quasi jeder Style in die X-Division passt, weil deswegen ist ja auch die X-Division, es ist nicht die Hardcore-Division, nicht die Tag-Team-Division, sondern die X-Division, also du kannst das X ja quasi für alles einsetzen.
Ja, genau.
Und deswegen, das Gute ist auch, er kann diesen Stil, von dem du gesprochen hast, mit dem man die X-Division verbindet, er kann den auch perfekt mitgehen.
Ja, genau.
Es ist nicht so, dass es so odd wirkt, wenn da ein Josh Alexander steht und alle um ihn rum flippen, so, er flippt halt mit, ohne halt selber der Flippende zu sein.
Richtig.
Macht das Sinn?
Ich ja, das macht absolut Sinn, finde ich. Und ich finde, du hast auch absolut recht. Und deswegen finde ich, dass das einfach so gut passt, weil den Nachteil hat ja quasi, also in Anführungszeichen, den Nachteil hat Impact, dass sie quasi keinen keinen zweiten Midcard-Titel haben, also keinen neutralen Midcard-Titel quasi. Und deswegen mussten die Leute sich ja irgendwie an dieses X-Division-Ding anpassen. Und das funktioniert bei Josh Alexander, finde ich, ziemlich gut. Und deswegen, ja, auch sehr nice, wie gesagt, dass er hier den Titel abgeräumt hat.
Ja. Und dass TJP und Ace Austin abgehen können, das wissen halt auch alle schon. Mhm. Nicht erst seit dem 25.
Genau. Und bei Ace Austin muss ich sagen, ich hoffe einfach, dass er jetzt langsam aus der X-Division rauswächst und Richtung Main Event geht, weil der Typ ist Money.
Ja, das absolut. Das Problem, was Impact hat, ist halt leider Gottes, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen in der Aufnahme.
Sie haben halt keine Leute.
Richtig, sie haben halt keine Leute. Und wo wir dachten, dass den Vorschlag, den wir quasi gemacht haben, ohne ihn an die zu richten, dass sie selber auf die Idee gekommen sind, sich Indie-Guys halt für entsprechende Tapings ranzuholen, um eine gewisse Variable reinzubringen, ist ja anscheinend dann doch nicht so gekommen, wie wir es uns erhofft haben.
Nee, weil die dann das eine Taping dabei waren, direkt bei der WWE gesigned wurden.
Ja, das ist halt super ärgerlich.
Ja.
Da könnte man eigentlich, finde ich, viel mehr rausholen. So, ich meine, wir haben im Vorgespräch haben wir über Leute wie Jordan Oliver gesprochen, Leo Rush und so weiter und so fort. Gut, Leo Rush ist jetzt vielleicht ein anderes Ding, weil der auch bei New Japan aktiv ist, weiß ich nicht genau.
Aber Jordan Oliver beispielsweise, der würde da perfekt reinpassen.
Ja. Und da, also, ne, macht es bitte Impact. So, weil wenn ich mich durch die, ich meine, ich gucke mir die Weeklies nicht komplett an, so gerade die Matches, da skippe ich mich oft durch. Aber da hast du halt auch wenig Abwechslung drin. Das ist halt irgendwie immer so der gleiche Haufen, den du in einen Topf wirfst und mehr oder weniger random rauspickst. So.
Ja, das beschreibt es leider sehr gut.
Man hat sich viel darüber lustig gemacht, wie viele Leute AEW gesigned hat. Ich glaube, in der letzten Two-Point-Games-Show hieß es auch irgendwas mit, dass irgendwie über 100 sind, die unter Vertrag sind, im Rahmen dieses General-Manager-Modus. Gut, wer weiß, was die für Verträge haben, ne? Aber
ja.
Dadurch können die halt super viele Leute halt einfach reinbringen und auch in der Dynamite hinwerfen für die Leute, die halt Regulars sind und halt schon höher auf der Card stehen. Und das hast du halt bei Impact halt gar nicht. Du hast halt nur diesen gleichen Haufen an diese 10, 20 Leute.
Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass AEW wahrscheinlich ein bisschen bessere finanzielle Grundlagen hat, als das vermutlich Impact hat.
Also komplett.
Dass das halt sich vielleicht nicht unbedingt lohnt, dass du da einen Bunch von Leuten reinholst oder sich vielleicht auch nicht leisten können. Wobei, sie hatten das, glaube ich, letztes Jahr. Da hat, glaube ich, Alex Shelley das organisiert. Da hatten doch auch so ein paar Leute so Triad-Matches und bei Explosion. Ich glaube, Lee Moriarty.
Genau.
Ich glaube sogar auch Jordan Oliver. Da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher. Aber so ein paar Leute auf jeden Fall, die dir da quasi so reingeschleust hat.
Ja, aber das ist ja das, was ich gerade eben angesprochen habe. Weißt du, book die für ein Taping, für so ein Taping-Wochenende. Ja,
zum Beispiel.
Und dann hast du halt eine gewisse Abwechslung in den Matches, die du unter der Woche präsentierst. Und hast halt nicht immer nur die gleichen.
Ja, das wäre eine Idee, das stimmt.
Die immer gleichen Leute antreten müssen.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir halten uns nicht weiter damit auf.
Nee.
Wir gehen zum nächsten Match. Ein 8-Man-Tag-Team-Match. Violent by Design. Bestehend aus... Wo haben wir sie denn? Da haben wir sie. Dina, Joe Doering, lol. Rhino und nicht Eric Young, weil Eric Young sich leider verletzt hat. Dafür war W. Morrissey am Start. Vielen eher bekannt als Big Cass aus der WWE. Ich verlerne Deutsch. Die sind angetreten gegen Eddie Edwards, Willie Mack, James Storm und Chris Sabin. Quasi Team Impact Wrestling, wenn man so möchte. Dieter, erzähl uns deine Meinung zum Match.
Weiß ich nicht, was ich ehrlich gesagt zu erzählen soll, weil, ja, die haben sich halt alle gegenseitig auf die Fresse gehauen, mehr oder minder. Vor allem, das Match hat für mich halt keinen Sinn gemacht, weil bei der Show davor gab es ja schon einen Hardcore-Brawl zwischen dem Team als Eight-Man-Tag, ein Hardcore-Match. Und dann eine Show später wieder so ein normales Match zu machen, das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Also davon ab...
Hardcore-Match?
Ja.
Wieso kann ich mich an das Match nicht erinnern? Ich weiß nicht. Ich meine, mein Hirn hat manchmal solche Aussetzer, dass es...
Ich weiß nicht, bei welcher... Ich meine, gelesen zu haben, dass es letztens bei denen ein Hardcore-Match gab. Und, genau. Ja, genau, bei der Impact vom 10. Bei Hardcore Justice.
Gut, Hardcore Justice habe ich jetzt nicht.
Genau, mit ein, zwei anderen Wrestlern, aber in der, ne, also mit Eddie Edwards, Rich Swann, Trey Miguel und Vinnie Mac. Und,
okay, da war halt Violent by Design gegen ein Team, was Tommy Dreamer zusammengestellt hat.
Ja, genau.
Ja, es gab ein ähnliches Match, aber
ja, dieses ähnliches Team, ja, ich hab das Team verwechselt, so.
Das Team, was bei Rebellion angetreten ist, war das Team, was auch in den Storylines
ja, hat, genau.
Probleme mit,
genau, dann habe ich das einfach verwechselt.
Ja, macht ja nichts.
Aber auf jeden Fall, wie gesagt, war halt ein Match, dass W. Morrissey kam, war ich sehr überrascht. Ich war zuerst so, hey, wer ist das? Also ich habe ihn zuerst nicht erkannt, dann bei seiner Bauchbinde den Twitter-Handle gesehen, war so, ach nee, was? Ach er, ja, schau mal an. Und, ja, also, ja, wie gesagt, bei Impact liest du jetzt personell in den, weil ich bin jetzt auch nicht mehr in den Dirt Sheets unterwegs, wie ich es damals mal war. Also sowas liest du dann eh nicht so. Da war ich halt überrascht, aber es war jetzt ein Match für mich, ja. War halt da. Und die Heels haben halt im Endeffekt gewonnen. Er durfte ein bisschen was zeigen Richtung Ende. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Ich würde sagen, das war einfach das erwartete Chaos.
Ja, genau.
Was du bei so einem Eight-Man-Tag hast. Das hat Spaß gemacht. Aber ist jetzt auch nichts, was mir ewig in Erinnerung bleiben würde. Ich weiß nicht, ob Drew das irgendwie anders sieht, aber das war halt so, ja, war ganz nett, aber.
Ja, es war.
Habe ich morgen wieder vergessen.
Genau, es war nichts Besonderes. Ich muss auch sagen, ich verstehe Violent by Design nicht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, was diese Leute darstellen sollen. Da bin ich ehrlich, ich habe keinen Plan, was diese Gruppe ist.
Eric Young hat die alle therapiert. Aber wann ist Rhino dahin geturnt? Als wir über Hard to Kill gesprochen haben, war der noch Face.
Ja, das war daraufhin bei der darauf folgenden Impact Plus Show.
Mhm.
Ich glaube, es war Sacrifice?
No Surrender war's.
Nach Hard to Kill, mach mal Licht. Sorry, da hat gerade einer rumgehupt. Ich weiß es nicht mehr genau, aber der ist auf jeden Fall bei so einer Show, ist der da geturnt.
Mhm. Okay.
Warum? Weiß ich bisher auch noch nicht. Gut, aber bei Violent by Design ist halt so irgendwie so, ja, Eric Young macht so einen auf so ein bisschen Kult-Sektenanführer und versucht die anderen halt davon zu überzeugen oder hat sie davon überzeugt, dass sie sich in einem Käfig befunden haben und aus dem Käfig raus müssen, indem sie ihm folgen. Whatever.
Wirkt
ist alles noch ein bisschen kryptisch.
Ja, es wirkt für mich auch irgendwie total weird zusammengeworfen, als ob du so einen Wrestling-Simulationsmanager angeschmissen hast und der dir einfach irgend so ein Stable generiert hat und das jetzt so zusammengeworfen. Ich meine halt, da ist halt einfach fucking Cody Deaner drin, der halt vor 10 Jahren bei Impact schon rumgedümmelt ist und da quasi ein obdachloser Truckerfahrer war.
Beste!
und dann Joe Doering, der halt quasi eine Legende in Japan war und jetzt da keine Ahnung was auch immer tut.
Joe Doering, der sieht halt auch einfach aus, als wäre hinter der Frontanelle einfach nicht viel zu holen.
Ja, also, ja, traurig,
also ich aber auf 8 Promille, so ungefähr. So sieht er aus, Alter.
Ja, es ist halt leider so, also...
Damit können wir die Aufnahme beenden, wir haben die da getötet.
Ja, also du hast ja recht, man kann ja nicht mal was dagegen sagen. Ich würde das jetzt gerne tun, aber ich kann es nicht, weil du hast halt einfach zu 100% recht. Und
es sieht halt so aus, ich kann da nichts für.
Ja, es ist ja auch richtig. Aber ich muss sagen, ich finde es schön für Big Cass oder Morrissey, dass er anscheinend jetzt wieder gut in Shape ist, weil der hatte ja letztes Jahr da schon
ein bisschen... Der ist mega in Shape, Bruder, mega.
Der hatte ja letztes Jahr da ein bisschen gesundheitliche Probleme, hatte ja, glaube ich, auch einen Schlaganfall bei einer Show gekriegt oder sowas halt.
Der hatte starke Alkoholprobleme. Wenn ich mir jetzt, ich meine, ich habe das Interview mit Chris Van Vliet gehört und da ging es darum, dass er halt alkoholabhängig war.
Ja, das ist gut möglich.
Beziehungsweise, nee, ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe den Titel schon gelesen und da, Titel ist Big Cass on Returning to Wrestling, Alcohol Addiction. So, also.
Ja, also, wie gesagt, ist gut möglich, aber also ich habe das nur gehört, dass er halt irgendwie, ich glaube, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatte er bei einer Show letztes Jahr irgendwie und war da wohl auch ein bisschen sehr, 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 sehr lost. Also, das, vielleicht passt das dann mit den Alkoholproblemen und dann, von daher finde ich es schön, dass er halt sich da wieder halt wieder im Griff hat und dass er da wieder gesundheitlich wieder es ihm da besser geht. Und wie gesagt, er ist ja auch in ziemlich guter Shape.
Aber ich bin gespannt, ob er vielleicht bei den Tapings und so auch am Start war. Oder ob man vielleicht auch wrestlerisch einfach mal ein bisschen mehr von ihm sieht. Ob er mehr kann als dieses WWE-Korsett-Ding im Tag-Team mit Enzo. Enzo kriegt aufs Maul, er kommt rein und fertigt die Gegner ab. Ende. So.
Ja, ich sag mal
das
so.
Das war im Grunde... Grunde genommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das Tag Team hieß, aber das war ja das, was dieses Tag Team ausgemacht hat und wie es
ja
funktioniert hat.
Ja, natürlich. Also, ich sag mal so, solange er jetzt halt der dieser Schläger nur dafür ist, der dann halt am Ende ein bisschen aufräumt, ist das okay. Aber andererseits hast du halt quasi das ganze Stable damit voll. Also, du hast halt Rhino, der halt auch ein Powerhouse ist, und Joe Durin geht zumindest auch in die Richtung. Deswegen ist halt die Frage, ob dann noch so ein Dritter halt notwendig ist überhaupt. Vielleicht war es wirklich auch nur ein spontaner Ersatz, weil halt Eric Young sich ja bei den Tapings verletzt hat und der jetzt halt nicht in das Match konnte.
Ich hoffe es. Also die brauchen irgendwie nicht noch jemanden drin.
Ja,
es gibt ihm was anderes zu tun.
Ja.
Und dann gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ja, dann geht er halt wieder weg von Impact. So. Das ist auch so ein bisschen auch darauf bezogen, was wir vorhin schon meinten, mit Indie-Guys einfach mal für ein Taping anholen. Mit so jemandem wie Morrissey, kannst du es halt auch gut machen. Du holst ihn für ein Taping an, packst ihn da ein bisschen rein. Wenn es funktioniert, hast du Bock länger bei uns zu arbeiten?
No.
Oder no. So, und wenn es halt nicht funktioniert, ja, dann war der halt für ein Taping da und hat dafür gesorgt, dass Leute was zu tun haben. So, das ist halt so ein Eddie Edwards oder sowas. Alter, der Typ ist halt perfekt für eine Fehde gegen Morrissey. Allein schon staturmäßig und was halt ein Edwards halt verkörpert.
Komplett.
Stimmt. Ich würde ganz kurz einen anderen Punkt in den Raum werfen, also unabhängig davon. Es gab ja jetzt die wieder die jährlichen WWE-Entlassungen, die ja
auf... Wird das jetzt eigentlich wirklich ein jährliches Ding?
Ja.
Das wäre halt am 15. April war es, glaube ich. Ist das schon auch schon?
Ja, 15. April, genau.
Einfach nur noch auf Wrestling-Twitter gucken und warten, wann die News kommt, wen sie dieses Jahr entlassen?
Ja.
Ja. Ich glaube, das wird wahrscheinlich wirklich so ein Running Gag. Naja, finden die Leute...
Na, wie gesagt, ich habe halt auch gelesen, ich habe das auch Marcel erzählt, dass dieses mit dem 15. April, warum sie es genau an dem Tag machen, hat wohl was damit zu tun, das ist wohl irgendein Stichtag, was auch so steuerliche Gründe hat anscheinend.
Ah, okay, das kann sein. Ja, weil kurz danach müssen die ja quasi auch, kommen ja auch die ganzen Quartalsberichte und sowas halt online immer von wie... Also... möglich, dass wirklich das damit zu tun hat, würde ich gar nicht ausschließen.
Ich weiß aber nicht, bei Mojo Rawley zum Beispiel war schon einen ganzen Monat aber schon entlassen.
Okay.
Habe ich gelesen, der war schon einen ganzen Monat weg.
War auch einfach nicht publik gemacht.
Ja.
Lol. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, man hat ja auch, gegen Ende der Show gab es ja einen Trailer zu Slammiversary. Und da hat man ja auch so ein paar alte Gesichter halt, vor allem auch von den Leuten, die halt vor kurzem jetzt entlassen worden sind, kurz gesehen, wie Mickey James, Chelsea Green und Samoa Joe. Und was denkt ihr? Gibt es irgendwelche von diesen entlassenen Namen, die wir in Zukunft bei Impact sehen werden? Oder eher
also
nicht?
Ich glaube, dass ein Samoa Joe wird sich Impact nicht leisten können.
Nee.
Wenn, dann wird das so ein One-Time-Only-Ding. Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, ist so jemanden wie Peyton Royce da zu sehen. Oder auch generell beide von den Iconics. Wie heißt der andere? Billy Kay?
Genau.
Genau.
Iconic! Oder halt,
ja. Wobei Billy kann halt auch nichts außer kreischen.
Nee, so, die funktioniert halt nur im Team mit der anderen zusammen.
Genau, Peyton Royce ist halt gut.
So, die beiden halt zusammen. Ich meine, Impact hat Knockout Tag Team Titles. So.
Das ist der Vorteil, den quasi Impact für die beiden hat, weil so haben die als Team auch was, worum sie kämpfen können. Was halt in anderen Companies, es gibt ja fast keine anderen Companies, die Women's Tag Team Title haben, außer da, wo sie halt herkommen, aber da gehen sie logischerweise ja nicht zurück hin.
I doubt it.
Ich könnte mir Chelsea Green auch gut bei Impact vorstellen, weil ja auch
Matt Cardona... Die wäre jetzt als nächstes, hätte ich jetzt auch angesprochen.
Die könnte ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie Mickie James zurückholen, weil warum nicht?
Für einen Mann oder warum nicht?
Ich weiß gar nicht, wie alt die... 41.
Ja, kann sie auch schon mal noch einen schönen letzten Run mehr oder weniger? Also mit 41 letzter Run, na ja, gut.
Ja, aber so, keine Ahnung, macht sie noch ein oder zwei Jahre halt da und sagt dann auch, ja, ich bin jetzt fertig.
Könnte ich dann halt ins Backstage so.
Genau, also ich glaube, das wäre jemand, der auch voll wichtig wäre für die Knockouts Division. So ein, auch halt ein weiblicher Veteran für die Knockouts und sowas. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Wobei, da kam mir der Show dann später noch jemand. Ich bin ehrlich, ich könnte mir auch Samoa Joe ziemlich gut vorstellen zurück bei Impact, weil, gut, ich weiß nicht, was dem seine was dem seine Vorstellung davon ist, was er gerne angehalten hätte und ob Impact das halt zahlen kann. Das steht natürlich außer Frage. Aber ich glaube, ich würde Samoa Joe am liebsten wieder bei Impact sehen als woanders. Einfach allein, weil halt...
Das Problem ist, er hat halt wenig, um sich abzuarbeiten, weißt du? Also, das ist halt so... Die Auswahl an Gegnern ist halt begrenzt. So, und ja, halt für einen Namen seiner Größe ist halt entweder, okay, du gehst nach Japan, so New Japan zum Beispiel, da können sie ihn da verheizen, oder es ist halt AEW. So.
AEW ist das, wo er vermutlich hingeht. Also, das sind wahrscheinlich auch die einzigen, die sagen können, okay, wir können vernünftig den also zu AEW würde direkt ins Main Event gehen. Gut, bei Impact auch, aber wie du sagst, bei Impact hat er vielleicht auch nicht unbedingt die Gegner, die halt das Star-Kaliber haben, um halt mit Samoa Joe zu fehlen, sag es mal so, ne?
Samoa Joe. Ich möchte aber, wenn er zu Impact geht, dass die Sacrifice veranstalten.
Natürlich.
Aber nee, was ich sagen wollte, ich hatte schon mit Drew drüber gesprochen, dass bezüglich Samoa Joe waren auch so, ja, vielleicht geht er zu Ring of Honor. Aber da musst du sagen, zu ROH passt der meines Erachtens zurzeit auch nicht.
Also nicht in das aktuelle Produkt, ne.
Nicht in das aktuelle Produkt, genau. Außer sie sagen, hey, hier Violence Unlimited, wir haben einen Anführer und das ist halt Samoa Joe.
Dadurch schwächst du aber Brody King, der jetzt so ein bisschen als der Anführer dasteht. Ja, übrigens, ich bin eigentlich gar nicht der Anführer. Ich bin zwar Main Event Picture eigentlich die ganze Zeit gewesen. Ja, aber jetzt übrigens nicht mehr. Wir haben hier wen anders, der das macht.
Ja, genau, das ist halt das Ding. Nee, ich glaube, AEW, wenn er überhaupt wrestlen darf, ne, vielleicht hat auch WWE gesagt, wir wollen kein Geld für den Kommentator so viel zahlen. Holen sich aber Pat McAfee, ich glaube, der ein bisschen teurer ist als in Samoa Joe. Und, ja.
Gut, das muss natürlich auch sehen. Also, keine Ahnung, wie der Gesundheitszustand von Samoa Joe halt ist, ne? Also, ob wir den nur.
Weswegen war er überhaupt so lange raus? Ich habe was mitbekommen mit einer Handverletzung, irgendwie am Daumen.
Genau, und seitdem war der weg.
Aber halt nie irgendwie was anderes, von wegen, dass er halt irgendwie eine Gehirnerschüttung hatte oder sowas.
Also
weswegen du halt eher so lange raus bist.
Das gab es auf jeden Fall auch mit der Handverletzung. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, da war auch was in die Richtung mit Concussion oder sowas. Aber. Das will ich jetzt nicht zu 100% verifizieren, da bin ich mir nicht sicher.
Samoa Joe Concussion. Ich google das jetzt einfach. News vom 1.3. Samoa Joe wants to return to ring after concussion.
Ah. Ja, was ich gefunden habe noch ist, der hatte...
Der war ja schon ein Jahr raus.
Ja, der hatte vor allem, war der noch, der war noch 30 Tage suspendiert wegen Wellness Policy.
Aber so nach den Aussagen, mit denen er hier zitiert wird, ist seine innere Karriere auf jeden Fall noch nicht vorbei.
Dann ist hier gut.
Das ist gut.
Das ist sehr gut. Den möchte ich nämlich noch mal sehen.
Ja, oh, unbedingt.
Ja. Samoa sehr Joe. Sehr, sehr gerne. Nee, der hat Spaß gemacht, immer. Ja. Ich würde aber mal sagen, dass wir mal jetzt weitergehen.
Genau, darauf wäre ich jetzt auch Dazu wäre ich jetzt auch gekommen, so rum. Bryan Myers gegen Matt Cardona stand als nächstes auf dem Programm. Zwei in Real Life sehr gut befreundete Menschen, was auch direkt für Matt Cardonas erste Storyline bei Impact genutzt wurde. Denn Bryan Myers war gar nicht so angetan, nachdem er bei Impact angefangen hat, dass kurz danach Matt Cardona kam und fand das halt nicht cool. Von wegen, ey, du ruinierst hier meinen Spot, ich bin hier, das ist meine Company, bla. Was in dem Match bei Rebellion jetzt geendet ist. Und ich muss sagen, es war ein solides bis gutes Match, aber ich hätte mir deutlich mehr von diesem former Best Friend Stuff gewünscht.
Ja,
ja.
So, viel, die haben sich, also dafür, dass man sich ja so gut kennt, die waren auch, glaube ich, ein Tag Team zusammen bei der WWE.
Yes.
Zum Schluss und dieses so zu wenig, ich kann deinen Move abwehren, weil ich weiß, was jetzt kommt. Oder so ein Matt Cardona, der dann doch vielleicht so ein bisschen Remorse zeigt, wenn es um das Finish geht oder sowas. Oder wenn es um die Ausführung eines Moves geht, der eventuell härter ist und so weiter. Das hat mir alles irgendwie gefehlt.
Ja.
Das Finish war dann schön ekelhaft mit dieser Knieverletzung, wo ich mir echt nicht sicher war lange Zeit, oder auch immer noch nicht bin, ob das jetzt eine gefakte Verletzung war, oder...
Da habe ich auch überlegt.
Weil die haben es ja im Replay gezeigt, sein Knie wobbelt da ganz schön ordentlich rum. Mhm. Ich tippe, dass Dieter da ordentlich Phantomschmerzen hatte beim Gucken.
Oh ja.
Und dass sie dann gesagt haben, okay, ne, eigentlich geht nicht mehr, ist vorbei, aber okay, wir lassen uns jetzt noch dieses eine Finish, für das eine Finish, das funktioniert jetzt noch, lass uns das so zu Ende bringen und dann in End Over mäßig, ich glaube, Bryan Myers hat ja auch noch Dinge getan nach dem Match und so. Also, das ist, da ist auf jeden Fall das letzte Wörtchen auch nicht gesprochen.
Genau.
Da erleben wir spätestens bei der Slammiversary wahrscheinlich, wenn denn das Knie
King of the Mountain Match
heile ist.
Ich will das sehen, Drew, danke. Entschuldigung, Marcel.
Macht nichts. Ja, wenn das Knie, wenn es so eine Fake-Verletzung war, dann wird es in naher Zukunft auf jeden Fall nochmal irgendwie so ein Grudge-Match geben mit irgendeiner Stipulation, Last Man Standing, whatever.
Ja, glaube ich auch.
Aber Drew, erzähl mir doch, was du von dem Match hältst.
Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also ich finde, es kam diese Intensität kam einfach nicht rüber, dass quasi die Leute, die beiden sich schon irgendwie kennen und so, da hat mir so ein bisschen quasi dieses Hin und Her gefehlt, wie du sagst, irgendwie den Move des Gegners voraussehen oder sowas, dass man halt, wenn man sich halt so gut kennt, dass ich glaube, Matt Cardona hat es in dem Hype-Video irgendwie gesagt, die kennen sich seit sie 18 sind, also seit die da 47 ist und,
Arschloch.
Und,
kein Podcast ohne die da ist Altfront.
Traditionen müssen gewahrt werden und, das kam halt für mich nicht so ganz doll rüber. Props für Bryan Myers, der in dem Video gesagt hat, als er die Augenklappe angezogen hat, warum auch immer der die aufhatte. Der hat wohl in letzter Zeit ein bisschen Timothy Thatcher WXW-Videos geguckt.
Und als der hatte irgendwie eine angebliche Augenverletzung in den Shows, so in ganz normal bei den Tables abgekommen und war halt deswegen die ganze Zeit einäugig unterwegs.
Okay. Auf jeden Fall hat er dann in dem Hype-Video die Augenklappe ab, wo er die Augenklappe angenommen hat, er schön gesagt, on this day, I see clearly. Das war sehr schön. Weil beide ja auch die Edgeheads waren früher. Das war schön. Aber ansonsten, ja, das, was du gesagt hast, Marcel, also, ne, mir hat das so ein bisschen gefehlt, dass dieses Hin und Her ein bisschen zu sehr gefehlt und, ich habe das denen nicht so zu 100% abgekauft, so die Story, wie die sich entwickelt hat in dem Match dann.
Also am Kommentar sagt auch D'Lo Brown, ja, hier Best Friends, Better Enemies. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel von gemerkt. Wie, also das schließt halt daran an, was ihr schon sagtet. Man merkt, da ist was kaputt gegangen, aber da fehlte auch einiges. Also da war nicht viel Fleisch am Knochen.
Nee.
Ja. Dann begeben wir uns jetzt, würde ich sagen, zu dem Teil der Show, der... Puh!
Uiuiui. Ui, ui.
Bis wir dann später über das Main Event reden. Knockout Tag Team Championships. Die Champions Fire and Flavor verteidigen gegen Jordynne Grace und Rachel Ellering. Dieter.
Ja, war halt da. Also, war das Schwächste... Da war halt leider der Tiefpunkt auf der Card. Es war ja so, dass Jordynne Grace und Jazz zusammen halt gefädelt hatten gegen Fire and Flavor, aber Jazz hat ja ein Titel Riscarrier Match bei der letzten Show gegen Diana verloren. Und Jordan sagte dann, ja, hier, Jazz sagte dann zu, wie heißt er? Scott Moore, ja, Jordan kann das Match machen, ich habe da schon eine Partnerin für sie. Und bei der Impact 4, genau, vor hier, Rebellion, kam dann Rachel Ellering plötzlich und hat ein Save für Grace gemacht, als sie von Fire and Flavor attackiert worden ist. Ja, Rachel Ellering war noch bis letztes Jahr bei der WWE, also bei NXT. Ja, und die haben jetzt hier ein Titelmatch bekommen. Ich fand das Match nicht gut. Also, es war halt da 9 Minuten. Die Faces haben gewonnen. Mehr muss man dazu nicht sagen. Also, ich muss auch sagen, Rachel Ellering, irgendwie war sie für mich so ein bisschen nicht greifbar. Also, ich hatte so leichte Kelly Ray Vibes bei ihr, aber dann auch andere Vibes und, nee, weiß ich nicht. Irgendwie.
Es kam halt nicht rüber.
So. Genau.
Ich meine, es war okay. Also, es war jetzt kein abgrundtief schlechtes.
Nein.
Für mich war es der Anfang von einem sehr, sehr langen Tiefpunkt bei der Show. Weil es hat mich halt nicht abgeholt. So bei den Kombos von Jordan und Rachel hast du halt gemerkt, okay, die Tag-Team oder die Team noch nicht so lange zusammen. Das war sehr unrund alles noch. Und auch Fire and Flavor, die ja jetzt schon öfter zusammen angetreten sind. Ja, nee, irgendwie haben sie es hier nicht hingekriegt. Das war irgendwie alles so... Ja, war halt da, ne?
Drew. Ja, kann ich mich schon anschließen. Also ich würde auch sagen, es war auf jeden Fall der Tiefpunkt der Show. Würde auch sagen, das war das schwächste Match bei der Show. Ich finde grundsätzlich, habe ich gar nichts gegen das Team von Jordynne Grace und Rachel Ellering. Das passt eigentlich einigermaßen. Props auch dafür, dass die die Gear in der gleichen Farbe hatten. Das lässt
sich... It's something, I mean.
Genau.
Ich wollte es gerade sagen. Wenigstens etwas.
Ich finde auch Rachel nicht so schlimm, also vom Wrestler.
Nee, schlimm habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, sie ist für mich einfach nicht greifbar, ne?
Ja.
Ich muss mehr von ihr sehen, dass ich sie tatsächlich einschätzen kann.
Ja, das stimmt schon, aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie bei Impact am Start ist. Ich finde, das passt schon. Das Team mit Jordan könnte sich auch entwickeln, eventuell, aber das coolste an dem Match war einfach Jazz. Das ist, glaube ich, so eine coole Sau, die einfach, ja? Die finde ich, die strahlt irgendwie was aus, also keine Ahnung.
Mit der würde ich echt, die strahlt so das aus, so von wegen, mit der in die Kneipe setzen und du hast einfach einen richtig geilen Abend.
Ja, und die ist die dich dann in der Kneipenschlägerei unterstützt. Beziehungsweise du verkriechst dich dann unterm Tisch und die vermöbelt die ganzen Biker alleine.
Das Krasse ist ja, ich habe 2003 mit WWE gucken angefangen. Da war die Frau schon da und jetzt ist sie immer noch da.
Ja.
Ja, die hat wohl auch arg jung angefangen.
Ja, die ist jetzt, was sagt ein Cage-Match? Sie ist jetzt 47. Ne, und ich habe halt vor 18 Jahren angefangen. Ja, sie hat angefangen 1998.
Wir reden nicht von deinem Geburtsdatum, Dina.
Bitte. Naja, die hat vor 23 Jahren angefangen. Also, ja, mit 20, mit 24.
Ja. Ja, gut, war auch zwischendurch, Entschuldigung, die war auch, glaube ich, zwischendurch raus. Ich glaube, die hatte auch Krebs, wenn ich mich nicht vertue.
Ja.
Da war die kurzzeitig raus, kam dann wieder, war auch bei der NWA eine Zeit lang Women's Champion. Und hat es auf jeden Fall auch drauf, finde ich, also.
Oh, she can go. Ja, würde ich sagen, von einem Tiefpunkt hangeln wir uns zum nächsten. Sami Callihan gegen Trey Miguel, Last Man Standing. Drew, gib uns deine Einschätzung zu diesem lahmen Etwas eines Last Man Standing Matches.
Also du meinst quasi ein lahmen Man Standing?
Danke, dass du den Witz erklärst.
Ich fand's gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin.
Ich auch!
Also es war jetzt nicht überragend und klar, es gab Dutzende Last Man Standing Matches, die besser waren. Aber Ich fand's in Ordnung, also ich fand's jetzt gar nicht so verkehrt. Ich finde, dass Callihan und Trey gar keine schlechte Dynamik miteinander haben. Und das sage ich als jemand, der Callihan überhaupt nicht ausstehen kann. Ich finde auch, dass sich Trey ganz gut eigentlich entwickelt hat, als der so ein bisschen das dritte Rad am Wagen der Rascals zu einem ganz vernünftigen Singles-Wrestler eigentlich. Die beiden kennen sich ja auch schon eigentlich ewig. Und von daher fand ich das gar nicht so verkehrt. Ich fand das Finish äußerst kreativ. Ich glaube, es war das Finish, wo Callihan Trey unter den Ring geworfen hat und der dann irgendwie bei 8 oder sowas wieder da rausgekrabbelt ist und dann, ich glaube, Callihan draußen durch den Tisch geworfen hat oder irgendwie sowas war es, glaube ich.
Ja, also Callihan stand am Ring und Trey ist halt aus dem unterm Ring hochgekommen, ist auf den Apron gesprungen und hat dann Callihan mit dem Cutter durch den Tisch geworfen.
Genau.
Er dachte ja quasi, also er wollte ihn ja unter der Ringtreppe begraben.
Ja.
Hat halt aber halt vergessen, dass das Ding in der Regel hohl ist. Naja.
Tja, aber anscheinend so hohl wie Callihan. Nee, aber wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz solide und würde hier nicht vom Tiefpunkt sprechen, der kam dann erst wieder später, meiner Meinung nach, aber nö, das fand ich gut, du hättest es vielleicht eventuell ein paar Minuten kürzen können, aber ich fand's fein, also ich habe da eigentlich nichts dran auszusetzen.
Ich fand's auch
voll okay. Und ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen noch auf den Trey Miguel Waggon aufspringen und den ein bisschen pushen jetzt hier.
Ich fand's einfach insgesamt einfach nur langweilig, so. Ich meine, dieser eine Spot mit, was den du eben schon erwähnt hast, wo er unterm Ring wieder hervorgekommen ist. Und der eine Spot, wo Callihan Trey mit so einem Bodyslam über dieses Tischbein haut. Und er da quasi.
Das sah auch cool aus.
Als wie Bane, der Batman in der Hälfte zusammenbricht, der hockt.
Sehr schöner Vergleich, ja.
Danke. Das war so das, was hängen geblieben ist. Und das ist halt wenig, bei 15 Minuten, wenn halt im Endeffekt davon 20 Sekunden bei dir hängen bleiben. Und ich fand es einfach unendlich lahm. So, das war halt 1 zu 1, also Last Man Standing Matches 101 war das. Und hat mich halt leider gar nicht abgeholt, also wirklich so gar nicht. Weil, ne, nicht, vielleicht nicht der Tiefpunkt der Show, aber halt ein Teil des Tiefpunkts, von dem wir schon gesprochen haben. Wollen wir weitermachen? Ja. Oder möchte noch jemand was zu dem Last Man Standing Matches Match sagen?
Nö. Können wir ruhig weitermachen.
Ich fand das Hype-Video eigentlich ganz gut, also die Storyline, die sie aufgebaut haben, warum halt quasi Trey Miguel dieses Match will, das fand ich noch ganz gut gemacht eigentlich, dass also zumindest das,
was
ich durch das Hype-Video gesehen habe, also dass quasi Callihan sagt, dass Trey Miguel hätte seine Passion oder sowas nicht oder seinen Drive irgendwie verloren, seit seine Kumpels weg sind und neue schöne Namen gekriegt haben. So, also das fand ich gut aufgebaut, das noch dazu, nur.
Oh. Ja. Kommen wir zum Tag Team Championship Match.
Aua.
Ja, speaking of Tiefpunkt.
Heilige Scheiße, war das ein langweiliger Mist.
Ja.
Also ganz ehrlich, wir waren alle ein bisschen so ein bisschen gehypt, als die Good Brothers bei der WWE raus waren. Also geil, wieder unterwegs und können wieder was zeigen. Ja, nee, also nichts von dem, was ich bisher gesehen habe, war auch nur ansatzweise irgendwo, dass ich sage, sie haben ihren Spot zurecht.
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich finde, die sind mittlerweile unerträglich geworden.
Ja, komplett. Also meinetwegen, wenn die morgen in Rente gehen würden und nur noch ihren komischen Talk-and-Shop-Podcast machen, I wouldn't care. So.
Ja, es ist leider so. Also es ist halt auch, die sind auch von dem Comedy-Faktor oder von dem Entertainment-Faktor sind die einfach komplettes Kindergarten-Low-Level einfach. Ganz schlimm finde ich die mittlerweile. Sorry, aber das ist ja kein schlechtes Tag-Team. Aber wie gesagt, auch gerade in dieser Storyline mit und um Omega finde ich die einfach unerträglich.
Die haben halt irgendwie, das hat einmal so ein bisschen funktioniert, hey, wir können jetzt ein bisschen edgy Gags bringen. Ja, aber irgendwann ist halt auch mal gut mit den edgy Pimmel-Pippi-Kacka-Gags.
Genau,
so, wenn du die, auf Krampf nur
genau,
diese
genau.
Gags machst, dann
genau.
Bist du als Zuschauer da irgendwann so, auch wenn du das eigentlich lustig findest und manchmal holt einen ja auch so ein stumpfer Humor ab, aber die sind halt auf einem Level, wo du denkst, ja, könnte jetzt mal einen anderen Gag bringen.
Richtig, genau.
Und es ist halt immer noch Wrestling und ihr seid eigentlich ernste Charaktere. Könnte vielleicht ein bisschen weniger übers Wichsen sprechen?
Ja.
So, das mache ich alleine bei mir zu Hause im Schlafzimmer genug. Da brauche ich eure Unterhaltung nicht zu. So.
ich stimme dir absolut zu. Das ist halt immer dieser kleine Ticken zu viel. Wie gesagt, in kleinen Dosen ist das auch witzig, ist das unterhaltsam. Aber das ist immer dieser, ne, man bleibt nicht bei 10 stehen, sondern man dreht auf 12 quasi.
Ja, und diese Gags sind halt dann gut, wenn sie aus dem Nichts kommen.
Ja, die ist genau halt. Und ich,
So, du redest ganz normal und plötzlich, weil es so mehr oder weniger passt, haut einer einen Pimmelgag raus und alle krachen sich auf den Boden, weil es einfach unerwartet kommt. Aber bei denen ist halt Pimmelgag, 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 Pimmelgag. Hallo, ich bin Luke Gallows. Pimmelgag, 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 ja. Pimmelgag.
Dies.
So. Geht einfach weg.
Ja, ich stimme, stimme euch zu allem zu. Ich habe nur was über QAnon Younger gelesen gerade.
Ach, hast du gerade gelesen, warum Drake Younger suspendiert wurde?
Ja, also den Grund, der Grund ist nicht öffentlich, aber er war wohl in seinem Kaff, wo der wohnt, bei irgendeiner Ratssitzung und hat halt ganz doll erzählt, dass er das Böse jagt, was Kinder verschleppt und Kinderblut trinkt und dass Masken das Übel des Bösen sind.
Ich hätte den sofort entlassen und nicht suspendiert.
Ja, aber ist es die WWE?
Ja,
ist richtig.
Du, ich habe jetzt gelesen, ne, das ist die WWE. Im Herbst geht's nach Saudi-Arabien.
Ja, viel Spaß. Kommen wir nochmal kurz aufs Match zurück. Ich fand's auch unfassbar langweilig. Also es ist halt auch de facto quasi fast nichts passiert in diesem Match.
Und, weil die Good Brothers keinen Bock haben.
Ja, wahrscheinlich.
Und, die ruhen sich einfach auf ihrem Status aus.
Ja.
Hey, guck mal, wir sind Bullet Club. Hey, guck mal, wir sind WWE Superstars. So, ja, aber ganz ehrlich, wenn Drew und ich jetzt eine Woche bei der WXW trainieren, würden wir wahrscheinlich ein besseres Match abliefern können. Also, sehr, sehr übertrieben gesprochen natürlich.
Ja, aber klar, ich weiß, was du meinst. Ja, also, ich glaube, vielleicht hast du recht, vielleicht ist das Problem, dass sie sich zu sehr auf ihrem Status ausruhen. Also, für mich sind die auch nicht mehr auf dem Level, wo ich sagen würde, jo, das sind mit die geilsten Teams der Welt oder sonst irgendwas.
Die tauchen nicht mal in der Top 100 auf, Alter.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich 100 Tech-Teams zusammenkriegen würde, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, die haben sich einfach auch durch ihren WWE-Run und sowas einfach totgelaufen. Weil der Punkt ist ja, kurz bevor die zur WWE gegangen sind, waren die ja quasi kein Team mehr. New Japan wollte den ja als Singles-Wrestler etablieren. Und den Singles-Run hat man ja quasi dann ad acta gelegt, weil man die dann ja halt, weil die zur WWE gegangen sind, weil WWE die zusammengeholt hat und als Tag-Team dann. Und, ja, ich glaube, die sind einfach als Team sowas von totgelaufen, dass, sich, glaube ich, fast niemand mehr für die interessiert.
Das ist richtig.
Und, ja, gut, wie gesagt, das Match war jetzt auch nicht geil. Ich fand auch das Finish irgendwie doof gelöst, dann quasi den Magic Killer ausgekontert in Roll-Up. Das hätte ich, glaube ich, als Finish besser gefunden, wenn es der Titelgewinn wäre und wenn es dann ein richtig cleanes Finish gegeben hätte als Titelverteidigung von Finn Juice.
Aber so haben sie es jetzt umgekehrt gemacht.
Ja, aber finde ich doof, weil so ein Einroller, dann kannst du jetzt hier wieder mit Rematch argumentieren und so ein Bums und eigentlich will ich das gar nicht sehen. Und ich weiß auch gar nicht, worauf die mit Finn Juice hinaus wollen, ne? In dieser Koop und wie das halt weiterlaufen soll, wenn ich ehrlich bin.
Keine Ahnung. Ich weiß ja auch immer noch nicht, was ich davon halte, dass Finjus da jetzt Tag Team Champions sind. Weil wir wissen alle, New Japan ist da ein bisschen anders, was sowas angeht.
Ja, weil die sind jetzt bis zum nächsten Pay-Per-View, also bis Slammiversary im Juli, sind die eh wieder weg.
Ja, man kann nur hoffen, dass sie wenigstens ein Taping mitgenommen haben vorher.
Ja, hoffen wir
das. Das wäre ganz gut. Ja gut, ich weiß nicht, wie sehr Impact aufzeichnet. Die zeichnen wahrscheinlich auch immer bis zum Pay-Per-View komplett auf, in einem Wochenende oder sowas, nehme ich mal an. Dann könnten die ja da geblieben sein, keine Ahnung, die Tapings bis Slammiversary mitgenommen haben und dann wieder zurück nach Japan. Ich weiß es nicht genau.
Ich habe halt gelesen, dass wohl jetzt bei den Tapings für ein, zwei Shows hier W. Morrissey auf jeden Fall dabei war. Und eine Person aus dem Main-Event war auch dabei, also Omega.
Ja, wenn Omega nicht da gewesen wäre, dann wäre es auch schwierig gewesen.
Na.
Aber über den reden wir erst später.
Also, wie gesagt, ich würde sagen, das Match um die Tag-Titel auch absoluter Downer.
Ja. Aber wir haben gerade darüber geredet, dass die Good Brothers sich maximal auf ihrem Status ausruhen.
Das macht
eine Person, die das ebenfalls tut, ist Tennille Dashwood.
Ja.
Alter.
Ich weiß nicht, warum ich die mal richtig cool fand und die gefeiert habe. Aber das Match gegen Deonna war halt auch leider gar nichts.
Ja, es war vor allem erstens zu kurz, finde ich. Also in 9 Minuten konnten die jetzt auch nicht viel zeigen.
Aber das wirkte meines Erachtens in ein paar Momenten, ich ergreife jetzt einfach das Wort, bitte. Es wirkte jetzt in ein paar Momenten von Tenniel auch für meinen Geschmack so ein bisschen unbeholfen teilweise. Welchen Spot kann ich machen? Ach, die ist jetzt in den Ringecken, ich mache einfach hier mal meinen tief gesprungenen Crossbody.
Ja, das ist richtig.
Und es wirkte alles so komplett unstrukturiert und also absolut nicht flüssig und kann ich halt leider nichts mit anfangen.
Ja, ganz ehrlich, die soll halt ihren Social-Media-Influencer-Kram machen, aber wenn sie die Passion nicht mehr fürs Wrestling hat, dann lass es bitte einfach.
Dann, ja wirklich, lass es bitte und so. Lass den Money-Check für wen anderen, den Paycheck für wen, den da, der wirklich Interesse hat oder für eine Frau halt, so, für eine Person, so.
Man muss ja sagen, der Anfang des Matches war noch echt cool, weil ich dachte, ey, das wird jetzt ein richtiges Technical Matchup. Ja, aber das Problem ist halt, offenbar kann Tenniel sowas nicht und deshalb durfte Diona das halt nicht so durchziehen, wie sie es halt kann. Und wir wissen, dass Diona halt richtig gut ist in so Technical Wrestling.
Absolut, voll. Das hat dann auch irgendwie nicht gepasst. Ich finde auch den neuen Finisher von Diana, oder ich glaube, dass zumindest der neue ist, irgendwie sehr, sehr seltsam, also quasi den Neutralizer von Cesaro. Das Ding hat halt null Impact, ne?
Ey, Finisher ist eigentlich so ein Fujiwara Armbar.
Genau, das kannte ich halt auch und ich hatte jetzt dann zuerst mal irgendwie in dem Hype-Video hat sie den, glaube ich, gemacht, da der, ich glaube, The Queen's Gambit oder so heißt das Ding. Das ist aber halt gar nichts. Also das sieht halt noch beschissen aus als bei Cesaro. Das ist halt echt nicht geil. Was ist eigentlich die Aufgabe von Caleb with a K? Also was stellt der da? Was tut der? Ist der
Social Media Manager.
Ja, und Assistent von Tenniel. Er macht halt Fotos von ihr und versucht sie in Szene zu setzen, weil das ist seine Aufgabe. Und ja. Wenn er hinter eine gute Wrestlerin stecken würde, hätte ich damit auch gar kein Problem. Aber so ist es halt nur dieses halt extrem nach außen oder extrem auf 12 gedrehte Social Media Influencer Gimmick Ding. Ja. Braucht keiner, kann weg. Ja. Was nicht weg kann, war der Main Event.
Ja.
Oh ja. Faisal Gözal Preis einfach zu mir jetzt.
Ja, Faisal Gözal Preis geht einfach zu dir.
Das Main Event: Rich Swann gegen Kenny Omega, Champion vs. Champion, Title vs. Title. Das einzige Match, bei dem ich im Vorfeld gespoilert war, tatsächlich kurz bevor ich es gesehen habe.
Man muss jetzt
super,
auch
da, super ärgerlich.
Man muss jetzt auch dazu sagen, die Chancen auf einen Swann-Sieg, die waren nicht mal bei 1%, seien wir mal ehrlich, ne?
Also komplett, aber dadurch hat halt dieses. Kann er es schaffen? Ja. Schafft er es irgendwie? Das hat halt gefehlt, so die sich selber reinsteigern, auch wenn du weißt, du hast keine Chance.
Ja,
so Tabellenletzter gegen den ersten Champions League-Sieger. Ja, weißt halt auch, was da passiert, ne? Mhm. Aber so diese kleine Hoffnung, die man dann hat, eventuell, dass der böse Kenny.
Davon lebt ja auch Wrestling, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen.
Ja, yeah, genau. Was ich noch davor sagen muss, bevor wir aufs Match eingehen, weil ich super lustig fand, während der Show war dann. Backstage, die, ich weiß gerade gar nicht, wie die Reporterin heißt.
Gina oder irgendwie sowas, ne?
Sie war halt auf jeden Fall zugegen und dann kamen da halt Tony Khan, Aubrey und Tony Schiavone und Jerry Lynn dazu. Und dann kam dann noch, wie heißt er? Scott Amore dazu mit Brian Hebner. Und dann, ja, warum hast du Referee mitgebracht? Ja, 2 Referees besser als einer. Ja, Brian macht das schon. Und da fand ich TK so geil, wie er sagt, ja, wie war mal noch der Nachname?
Ja, du würdest doch nie jemanden screwen.
Wie war noch der Nachname?
Ich muss aber echt sagen, diese Idee, dass da zwei, weil es auch gerade 2 Companies sind, dass da 2 Refs am Start waren, halt sprich Hebner, der sich halt auf das Innenring-Geschehen fokussieren konnte und Aubrey halt, um halt dafür zu sorgen, einfach nur durch die Anwesenheit, dass die Leute, die mit am Ring waren, also Good Brothers,
Callis,
sowie halt Eddie Edwards und Willie Mack, dass sie halt gar nicht auf die Idee gekommen sind, irgendwie einzugreifen und es halt auch nicht haben.
Leute, Wir haben vergessen zu erwähnen, was nach dem Knockouts-Title-Match passiert ist.
Stimmt.
Achso, ja, Taylor Wilde kam. Heißt die Taylor?
Taylor ja, White, Taylor ja. Wilde. Oh, habe ich mich gefreut. Oh, habe ja, ich fand, mich gefreut.
Fand ich auch sehr cool. Die ist ja auch seit 12 Jahren oder sowas weg vom, von nicht nur von Impact, sondern auch quasi vom Wrestling. Und mochte die damals eigentlich schon ganz gerne, als sie bei Impact noch am Start war, als das Ganze noch TNA hieß. Deswegen fand ich eigentlich ganz cool, dass sie da am Start war. Scheint auch noch zumindest ein bisschen trainiert zu haben.
Sie hatte ihr letztes Match am 5.2.2011 und dann ihr letztes TNA-Match am 9.11.2010.
Oh, krass.
Ich habe zu ihr keinen Bezug, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Würde wieder zurückgehen auf das, was ich gerade sagen wollte.
Ja. Sehr gerne, Entschuldigung, es fiel mir nur auf, Chronistenpflicht und so.
Ja, zu viel verurteilt gehört. auf jeden Fall, dass halt zwei Refs am Start sind und die dafür gesorgt haben, dass halt es eben keine Outside Interference bei so einem wichtigen Match gibt, ist einfach eine super smarte Idee. Und ich muss sagen, Brian Hebner neben Aubrey Edwards, neben Aubrey halt, er hat einfach null Ausstrahlung. Also, sie steht da und du bist so, ja, sie ist Boss. So, wenn sie dir irgendeine Ansage macht, okay, ich halte mich mal dran. Ich hab sie so Autorität ausstrahlt, das ist das, was ich gerade gesagt habe.
Ich hab ja auch das Foto aus dem Flugzeug geschickt von ihr. Da war es auch so, ist einfach Boss, die Frau.
Ja, aber sie bringt halt diese Ausstrahlung, sie ist, da ist eine Schiedsrichterin. Und was der Schiedsrichter sagt, das gilt. Das ist ja eine Sportveranstaltung. Und wenn der Schiedsrichter sagt, hör auf, dann hörst du auf. Ansonsten musst du halt mit den Konsequenzen leben. Und das hat halt Brian Hebner im Vergleich zu ihr einfach null. Der war halt einfach nur der random Referee. So.
Ja.
Aber bevor wir jetzt noch weiter über die Refs reden.
Ja, ich will noch ganz kurz was erwähnen, wenn ich darf.
Nein.
Okay. Nein, ich finde einfach diese Rolle, die Tony Khan quasi bei Impact hat, einfach großartig, wie der das einfach spielt, diesen so ein bisschen Arschloch-Box quasi so von oben herab, weil seine Company größer, besser, stärker ist als Impact. Und Impact A ist diese kleine Company halt und der einfach dieser arrogante Wichser von oben halt, was ja bei den AW-Shows oder bei AW generell gar nicht so rüberkommt, weil bei AW habe ich immer so den Eindruck, oh, das ist irgendwie der coolste Boss überhaupt. Richtig chilliger Typ. Der liebt einfach Wrestling genauso sehr wie die. Bitte?
Er ist halt bewusst nicht präsent bei AEW.
Genau das, aber trotzdem ist halt, wenn du so Sachen von dem hörst, so richtig der coole Typ, voll der chillige Boss und sowas halt, ne? Lässt irgendwie nicht so krass den Chef raushängen. Und bei Impact ist es genau andersrum, so ein bisschen abgespaced, aufgedreht halt so. Dieser kleine, überhebliche Wichser so ein bisschen, der halt so denkt so, ja, komm hier, meine Company ist eh geiler. Ihr könnt froh sein,
dass... Und wenn ich will, dann kaufe ich deine halt einfach.
Genau, und wenn ich will, kaufe ich euch hier und Kenny Omega ist eh geiler als hier jeder Wrestler aus Impact. Naja, Spoiler ist true eigentlich auch, aber... ich finde das Spiel ja einfach so unfassbar gut einfach.
Aber zwischendurch bei den Einblendungen, weil er saß ja mit den anderen beiden am Ring, er konnte sich seine Freude über das Match teilweise einfach nicht verkneifen.
Ja, das ist richtig.
Cool war, was sie abgeliefert haben und so. Ja, er ist halt kein Schauspieler, er ist halt eigentlich ein Wrestling-Nerd, der zufällig viel Geld hat und deswegen halt eine Company auf die Beine gestellt hat.
Ja, genau.
Ist wie wir, nur mit viel Geld.
Ja, ja. Im Grunde genommen, ja. Also ihr mehr, aktuell mehr als ich, ja. Aber das hatten wir ja schon mal als Thema bei uns. Aber so, das ist einfach cool, so, und ja. Aber Drew, du warst gerade so schön im Flow.
Ja.
Erzähl mir doch deine Meinung zum Match.
Ich war ein bisschen underwhelmed, wenn ich ehrlich bin. Ich hab's auch eben erst gesehen. Also ich fand's nicht schlecht, um Gottes Willen, aber... Ich glaube, ich habe mir mehr erwartet. Oder meine Erwartung war, glaube ich, etwas zu hoch daran. Ich hatte ne, so ein Match of the Year-Kandidat, hätte ich mir quasi erhofft. Oder das war das, was ich mir eingebildet habe. Ja gut, das war es dann halt nicht. Ich fand immer noch, es war ein gutes Match. Also auf jeden Fall das beste Match der Veranstaltung. Ja. Wie gesagt, es war in einem guten Rahmen. Es gab zwei sehr, sehr fiese Dinger, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich glaube, Kenny bricht sich jetzt gleich den Hals. Das war der eine, wo Kenny, glaube ich, eine Powerbomb oder einen Piledriver vom Top Rope machen wollte. Wo Swan ihn, glaube ich, mit einer Art Backbody-Drop überwerfen wollte. Und Kenny ist, glaube ich, auf dem Rücken von Swan gelandet und dann mit Nacken oder Kopf im Ring.
Ja.
Das sah echt böse aus. Und ich glaube, das gleiche oder ein ähnliches Spot gab es nochmal auf der gegenüberliegenden Ringecke. Da, da sollte es, glaube ich, den One-Winged Angel vom Top Rope geben und da ist Omega auch übel mit dem Kopf oder mit dem Nacken auf der Matte gelandet. Das sah auch böse aus. Ja, davon abgesehen war es, wie gesagt, ein gutes Match. Ich fand den Spot ganz cool, wo Brian Heppner down ging, durch die Lethal Injection von Rich Swann, wo Aubrey dann so kurz für 2-3 Minuten übernommen hat und als sie dann quasi gemerkt hat, oh, Heppner ist wieder fit und ist näher am Pinfall dran, ist sie wieder rausgegangen, sodass ja, Heppner wieder übernehmen konnte.
Sie hat halt nur dafür gesorgt, dass Kenny das nicht ausnutzen konnte mit dem Stuhl.
Genau.
Das war in dem Moment ihr Job.
Genau, aber da war gut drumherum geworkt, fand ich. Das war sehr, sehr, sehr flüssig und sehr gut konstruiert. Das war sehr gut und ja, wie gesagt, also ich habe es halt zu keiner Sekunde abgenommen, dass Rich Swann das Ding irgendwie gewinnt, seien wir halt ehrlich, ne? auch wenn es ein guter Wrestler ist, Rich Swann, um Gottes Willen, ne? Aber nee, ne?
Nennen wir es Hoffnung, dass das nicht clean ausgeht, sondern No Contest oder so.
Ja.
Aber es war halt aber schon klar, dass Omega das gewinnt.
Ja, aber man muss sagen, man hat trotzdem die Wichtigkeit gespürt.
Geht. Fand ich nicht so. Also
am Anfang ja, nicht so intensiv, wie man es sich erhofft hatte, aber man hat gespürt, okay, da geht's halt um was.
Ja, das genau. Ist.
Und ich fand auch, es war auch durchaus ein schönes Hin und Her. Also, jeder hatte halt irgendwie seine Phase, wo man sagt, okay, ist der wieder in der Offensive, jetzt ist der wieder in der Offensive. Sie haben halt versucht, diese Intensität, die wir uns erhofft haben, aufzubringen. Hat nicht ganz funktioniert, aber fand es ja trotzdem gut.
Was ich auch gut fand, war, dass sie Witch Swann nicht komplett untergraben haben. Klar, das ist ein Match bei Impact und so. Und aber dennoch hätte man ja hingehen können und sagen können, ja, Rich Swann muss jetzt mehr oder minder jobben. Und ich fand das auch sehr gut, hat Spaß gemacht. Ihr habt zu dem Match alles schon soweit gesagt. Was? Ich will aber eigentlich eine Grundsatzfrage stellen. So, Omega hat gewonnen. Ja. Aber wie geht es jetzt in diesem Ding weiter? Und ich bin auch der Meinung, dass Impact wieder von dieser Partnerschaft, mir hat das Wort gefehlt, irgendwie so auf den ersten Blick nicht wirklich profitiert. Ich finde es auf der einen Seite schade, dass AEW nicht mit einem Wort erwähnt hat, dass es dieses Match gibt.
Ja.
Also, das hätte man ja bewerben können, das fände ich ja cool, hätte ich cool gefunden. Und ich frage mich halt, wie sie jetzt bei Impact.
Was? Hätten sie es nochmal deutlicher erwähnen sollen. Mhm. Das war halt in so einem Nebensatz.
Genau.
Ja, ich habe jetzt am Sonntag das Match um die Impact World Championship. Aber das war ein bisschen wenig irgendwie.
Ja, aber genau. Also auf jeden Fall irgendwie mit einer Grafik. Meiner Meinung nach hätte auch Omega eine Promo halten können über Mittwoch, weil, wie gesagt, selbst wenn klar war, dass Swann quasi nicht gewinnt, aber in der Theorie und im Wrestling-Kayfabe hätte es ja sein können, dass am Mittwoch jetzt einfach Rich Swann halt mit dem World-Title auftaucht und wenn es dann Leute gibt, keine Ahnung, AEW-Fans, die vielleicht keinen Impact gucken, wo es bestimmt genug gibt, die das tun oder wo das so ist, die sich dann fragen, Alter, was macht Rich Swann jetzt hier? Und warum kommt er nicht mit All Night Long raus? Und warum hat er hier den AEW-Titel? Und das hätte man schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr bewerben können. So wirkt es einfach. Also für mich hat Impact in dieser Partnerschaft einfach ganz klar die Arschkarte gezogen. Die haben jetzt ihre Tag-Team-Titel mehr oder weniger abgegeben an New Japan Contracted Wrestler, wo das jetzt auch mal nicht so einfach ist zu sagen, yo, wir holen die jetzt mal für unsere Show, weil die eventuell in Japan sind. Und wir immer noch eine Pandemie haben, da ist es mit dem Reisen nicht so einfach. Ja, und dann jetzt das gleiche halt mit dem Impact World Title, der dann jetzt halt. Gut, Omega wurde dann ja anscheinend angekündigt für Impact. Der muss auch bei Impact auftauchen mit dem World Title, weil sonst ist es halt Quatsch. Aber wie machst du jetzt weiter halt mit dem ganzen Kram?
Es ist halt schwierig, weil es gerade mit zwei Titeln halt gleichzeitig stattfindet.
Ja, richtig.
Wenn es jetzt nur der World Title wäre, dann kannst du das halt perfekt in deine Storylines mit einfließen lassen. so nach dem Motto, okay, wir wollen unseren Titel wieder haben und die Faces von Impact schließen sich ja zusammen und versuchen herauszufinden, okay, wer von uns tritt um den Titel an und versucht, den wiederzuholen. Und so hast du ihn jetzt so ein bisschen rausgenommen. So, das ist halt nicht einfach, weil
ja.
AEW ist halt das deutlich größere Format. Natürlich. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden. Und Kenny wird sich nicht, solange er AEW World Champion ist, für einen von Impact hinlegen müssen. So, ja. Das wird nicht passieren. Und wenn, ja, dann nur halt richtig deutlich. Was ich
damit habe, weil ja, das ist halt mein Problem, was ich jetzt mit der Situation habe. Klar ist das cool und alles, aber es bringt Impact nicht viel. Sie haben jetzt zwei Titel, wenn du so willst. Und ja, Kenny Omega, wie du schon sagtest, der bleibt jetzt erstmal eine Zeit lang Champion. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Das Einzige, was du wirklich machen könntest, ist, wenn sie jetzt sagen, okay, du machst wirklich beim bei Slammiversary irgendwie sowas wie King of the Mountain. Das ist ja wirklich, glaube ich, auch dieses Signatur-Match vom von Slammiversary.
War es,
wo halt Omega genau. Den Titel, oder war es, wo Omega dann den Titel in einem Multiman-Match verlieren kann, indem er halt nicht gepinnt wird.
Sowas in der Art wird halt auch in ein paar Monaten, jetzt nicht vielleicht bei der Slammiversary, aber spätestens beim Pay-Per-View danach vielleicht, oder frühestens beim Pay-Per-View danach. So was
ja, Slammiversary ist ja genau. Slammiversary ist ja der nächste große Pay-Per-View. Ja, weil du hast ja jetzt die ganzen Juni, Zwischenevents, ja. Dann hast du Slammiversary im Juli und dann hast du erst wieder Bound for Glory im Oktober, November.
Schwierig.
Ja.
Sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass da wirklich ein ausgefeilter Plan hintersteckt von beiden zusammen.
Ja, muss
ich glaube auch nicht, dass AW oder Tony Khan da so unterwegs sind, wie es den Anschein mit New Japan macht, was Partnerschaften mit denen angeht. Dass deren Wrestler immer on top sein müssen, sowas in die Richtung meine ich. Und dass sie sich halt überlegt haben, okay, so und so wollen wir es dann machen. Und
ja, ich hoffe es.
Jedenfalls halt nur an kleineren Dingen nachjustieren. Und ich finde, dass Kenny den Titel hat, ist für jetzt habe ich ein Haar auf der Zunge. ist für Impact wesentlich besser, als das Finn Juice die Tag Team Titel hat. Weil
ja,
Kenny
klar.
Omega ist ein absoluter Draw. Und wenn du halt einen Kenny Omega für deine Show ankündigst, dann werden deutlich mehr Leute den Pay-Per-View bei Fight kaufen oder halt gegebenenfalls Tickets, wenn es wieder geht. Was, glaube ich, auch nicht mehr so lange dauern wird in den USA.
Vermutlich.
Und das ist halt was ganz anderes als Finn Juice. So.
Ja, natürlich, da brauchst du aber auch
halt
nicht.
New Japan, so außerhalb von New Japan, wenn man keine Ahnung hat, was New Japan ist, hat man von denen wahrscheinlich noch nie was gehört. Sind wir mal ehrlich.
Das ist korrekt. Ja, natürlich, also ich meine, dass Kenny Omega ein größerer Draw ist als Finn Juice, da brauchen wir, glaube ich, drüber reden. Es gibt wahrscheinlich keinen Wrestler im Moment, der ein größerer Draw ist als Kenny Omega oder vielleicht Leute, die du an drei Fingern abzählen kannst, ne? Da machen wir uns nichts vor, das ist natürlich korrekt, na klar.
Ja. Schwierig. Seid ihr denn noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ja.
Jetzt weiß ich nicht, ob Drew gerade spricht.
Ich spreche nicht, ich bin aber da.
Okay.
Also fahren
gut, dann hatten wir jetzt gerade einen schönen Moment der peinlichen Stille in diesem Podcast.
Das passiert ja so selten.
Ich würde sagen, das ist der perfekte Timing für uns, um diese Folge zu einem Ende zu bringen.
Ja. Jawollo.
Weil wir werden das Problem, was Impact jetzt durch die Abgabe von zwei Titeln an andere Promotions hat, so schnell leider nicht lösen.
Eher unwahrscheinlich.
Und wenn doch, ich kann euch mein Paper geben. deswegen, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit am Start wart.
Gerne.
Und würde sagen, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund. Macht sich gut. Macht's besser. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.